George Otis Junior. Es ist eine große Freude, heute Abend mit euch zusammen zu sein. Und als Jane mich eingeladen hat, habe ich mich gefreut, denn ich weiß, dass Jane und ihr Team gerne große Partys feiern. Die letzten paar Jahre habe ich nicht so viel Zeit mit meiner Familie gehabt. Die Freundin von meinem Sohn und ich waren eine Zeit lang mit Mr. Disney zusammen. Und heute Abend habe ich ein bisschen habe ich mich gefreut an den Tänzen und an den wunderbaren Arten und Weisen, wie wir unsere Freude am Herrn ausgedrückt haben. Ich lebe in der Nachbarschaft vom Iglo-Team. Wir sind aus Seattle. Und viele Leute bedauern uns, weil sie denken, wir leben unter ständigen Regenwolken. Aber das stimmt eigentlich nicht. Wir haben sich veränderndes Wetter. Und um euch das zu beweisen, am Anfang des Jahres habe ich aus der Zeitung 5-Tage-Wetterprogramm herausgesucht. Und für die, die denken, da regnet es nur, hört einfach zu. Montag war es hauptsächlich bedeckt mit Regen. Dienstag war es bedeckt mit Regen. Mittwoch war es immer noch ein bisschen bedeckt mit Regen. Und Donnerstag war es windig mit ein bisschen Regen. Und Freitag hat es geregnet oder Schneeschauer. Also für die, die noch nicht bei uns in der Gegend waren, wir haben eine tolle Zeit und wir kennen alle möglichen Wetterfronten. Heute Morgen hatte ich ziemliche Schmerzen auf meiner einen Seite, weil ich ein Weisheitszahnproblem hatte und es war alles am Anschwellen. Dann habe ich immer gefragt, was ist das überhaupt mit diesem Weisheitszahn? Und dieser Zahn hat angefangen, zu mir zurückzusprechen und ich weiß nicht, ob du schon mal mit deinem Weisheitszahn geredet hast. Aber der Zahn hat einfach gesagt, vielleicht hat das was zu tun mit dem, was du die letzten 5-6 Tage gemacht hast. Ich bin in den letzten 5 Tagen 35 Mal mit 2 jungen Männern auf so einem in Ecuador gewesen und wieder zurück hin und her gefahren. Hin und her unterwegs. Und so habe ich halt Blasen an den Füßen. Und mein Sinn ist vielleicht 25 Jahre alt. Mein Weisheitszahn sagt, ja, dein Hirn vielleicht, aber dein Körper nicht. Und so spüre ich das wirklich heute, dass mein Körper nicht mehr so jung ist. Für die, die getanzt haben im Fantasieland heute Abend, ich bin bei euch. Ich möchte heute Abend über Transformation zu euch sprechen. Und ganz spezifisch über die Rolle von Intimität in diesem Prozess. Uns hinzugeben. Und morgen werde ich über Gebete beten, die verändern, die Transformation hervorbringen. Und ich hatte das Vorrecht, 8 Tage im Jahr 2005 in Südwestasien darüber nachzudenken und zu reden. Und wir waren dort zusammen mit Menschen aus der ganzen Welt. Und wir hatten alle ein gemeinsames Ziel. Wir hatten alle schon transformierende Erweckung in den eigenen Gegenden erlebt. Und wir haben ganz viele Geschichten geteilt miteinander. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was dazu geführt hat, zu so einer Transformation in einer Stadt, in einem Gebiet. Und es gibt so viele Definitionen über Veränderungen und dann hat man am Ende überhaupt keine Definition mehr. Wenn ihr eure Bibeln heute Abend habt, dann schlagt doch mal Psalm 125 auf. Und viele kennen diese Passage sehr gut. In Vers 3. Er liest aus der Neuen Internationalen Version. Manche haben vielleicht eine andere Auslegung und schaut einfach in die Bibel. Groß ist der Herr und würdig gepriesen zu werden und seine Größe. Eine Generation wird deine Werke einer anderen weitergeben und sie werden deine mächtigen Handlungen weitergeben. Und sie werden sprechen von der Majestät deiner Herrlichkeit. Ich werde meditieren über deinen wunderbaren Werken. Und die nächste Generation wird sprechen von der Macht deiner gewaltigen Werke. Und ich werde deine großen Werke ausrufen. Das ist ein wunderbares Bild, wie Glaube trainiert wird von einer älteren Generation, die beschreibt und erklärt einer nachfolgenden Generation die gewaltigen Taten des allmächtigen Gottes. Aber für uns, um Gottes mächtige Werke auszurufen, das erfordert, dass wir auch diesen Werken selber gegenüber exponiert waren. Weil wenn das nicht geschehen ist, dann haben wir gar nichts, was wir der nächsten Generation weitergeben könnten und ausrufen könnten. In den letzten wenigen Jahren hatte ich die wunderbare Gelegenheit, mit vielen christlichen Lehrern mich auszutauschen. Lehrer und Leute in Schulen, die eine Leidenschaft haben, das zu sehen, wie die junge Generation aufwächst und göttliche Werte versteht. Und ich habe alle diese Leute, die da im Erziehungsbereich sind, gebeten, mit ihren eigenen Worten zusammenzufassen, worin das Ziel von christlicher Erziehung liegt. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage gestellt habe, habe ich genau die gleiche Antwort bekommen. Und diese Antwort lautete, in die nächste Generation von jungen Leuten göttliche Werte hineinzugeben. Ich habe 4 Kinder und sie sind alle zu christlichen Schulen gegangen. Und ich glaube an christliche Erziehung sehr, sehr doch stark. Aber meine Frage an diese Lehrleute, ist das alles christlich? Worum es bei christlicher Erziehung geht, göttliche Werte in die nächste Generation hineinzugeben, das ist sicherlich ein gutes Ziel. Aber wenn wir in diesem Bereich Erfolg haben, dann bedeutet das doch einfach, dass diese Kinder aufwachsen und wahrscheinlich keine anderen auf der Straße überfallen werden. Dass sie einfach moralisch gute Dinge leben. Aber was tun wir heutzutage als Leute, die im christlichen Lehrbereich sind? Wir bereiten unsere Kinder vor, dass sie Gesellschaften verändern. Wie tun wir das? Das haben wir gerade gelesen, wie wir das tun. Aus dem Psalm 145 heraus. Wir fangen erst mal an auszurufen, und dann fangen wir an zu zeigen der nächsten Generation, wie Gott aussieht und was er tun kann. Du kannst das nicht aus einem Buch heraus tun. Du kannst das nicht einfach in den vier Wänden einer Gemeinde tun. Du musst hinausgehen in die wirkliche Welt, wo Gott seine Muskeln spielen lässt in Antwort auf die Gebete der Heiligen. Wir machen das nicht genug. Wir machen das nicht annähernd genug. Und in ein paar Minuten werden wir über Vorstellungen sprechen und Erinnerungen. Und mein Sinn ist voll all dieser Dinge. Und ich sage euch ja, dass ich in den letzten Tagen ziemlich viel mit Mr. Disney zusammen war. Und so habe ich viel über Vorstellungen zu reden. Es gibt eine wunderbare Geschichte im Alten Testament, wo die Kinder Israel bereit waren, das verheißene Land einzunehmen. Und dann waren sie am Jordan. Und der Jordan hatte viel Wasser. Und dann kam Gott und hat machtvoll seine Kraft gezeigt und hat die Wasser des Jordans gestapelt. Und erinnert euch, das ist nicht nur eine Geschichte aus der Sonntagsschule, sondern eines Tages ist das wirklich geschehen. Und Menschen haben das gesehen. Junge Menschen, alte Menschen, Menschen im mittleren Alter, alle, die dort standen, eine ganze Nation hat gesehen, wie das fließende Wasser aus dem Jordanfluss sich plötzlich zum Himmel hochstürmte, damit sie hineingehen konnten in das verheißene Land, und zwar durch ein trockenes Flussbett hindurch. Josua, einer der größten Leiter in der ganzen Kirchengeschichte, er hatte verstanden die Wichtigkeit dessen, was an diesem Tag geschehen war. Und er wusste, es würde die geben, die in Israel folgen würden, die an dem Tag nicht da waren und die das nicht gesehen hatten. Und da brauchte es ein Erinnerungszeichen von dem, was Gott an diesem Tag getan hatte. Und so hatte er den Leitern Israels gesagt, sie sollten Steine aus dem trockenen Flussbett herausbringen und einen Altar der Erinnerung bauen auf der anderen Seite. Und an diesen Tagen konnte man im Mittleren und Osten viele Altare finden. Überall waren da Steinhaufen. Aber dieser war ganz speziell. Nicht, weil da ein paar Steine aufeinander lagen, sondern es war speziell aufgrund dessen, wo die Steine herkamen. Sie waren von einem Ort zusammengesammelt, wo Menschen keine Steine finden sollten. Und der einzige Grund, warum sie diese Steine dort wegnehmen konnten, war, weil ihr himmlischer Vater das Wasser zum Himmel auftürmte. Und deshalb waren sie fähig, diese Steine zu sehen, aufzuheben und auf die andere Seite hinüberzuschaffen. Und das war ihre erste Tat, als sie in das verheißene Land kamen, eine Geschichte zu schaffen und ein Erinnerungsmerkmal dort aufzubauen für die nächste Generation. Als die frühen europäischen Siedler nach Amerika kam, was damals ja noch nicht Amerika war, die Vereinigten Staaten war, da hatten sie ursprünglich gute Beziehungen zu den Einheimischen dieses Landes und sie sind zusammen gejagt, die Europäer, und sie haben gelernt von ihren einheimischen Bewohnern, wie man hier überlebt und wie man jagt. Und sie merkten dann, wenn man zusammen in dem Wald und auf den Pfaden war, da kam man vorbei an von Menschen gemachten Löchern, ungefähr 30 Zentimeter tief und so breit, ganz klar von Menschen geschaffen. Und sie haben sie so oft gesehen, dass sie dann neugierig wurden und ihre die Einheimischen fragten, was das ist. Und dann sagten die Einheimischen zu den europäischen Siedlern, das sind Erinnerungslöcher. Wenn immer oder wo auch immer etwas Außergewöhnliches geschehen ist, dann haben wir so ein Loch in die Erde getan. Und wenn immer wir in diesem Weg vorbeigehen, mit unseren Kindern oder anderen, dann stoppen wir an diesem Erinnerungsloch und da erzählen wir denen, mit denen wir gerade reisen, was an diesem Ort geschehen war. Und heutzutage ist die Gemeinde Christi in der ganzen Welt, braucht unbedingt diese Erinnerungslöcher und Altare, die gebaut werden mit den Steinen, die aus den Flussbetten unserer Wunder herausgenommen wurden. Und obwohl Transformation eines der begehrtesten Themen im Christentum heute ist, so versuchen doch viele Leute immer noch herauszufinden, was das wirklich bedeutet. Und die Definition werde ich euch morgen Abend geben. Und es gibt einen Grund, warum es so schwierig ist für uns, dass wir dieses Konzept ergreifen können. Wie führst du ein Gespräch über ein Thema, von dem so viele Gläubige überhaupt keine Erfahrung mitgemacht haben und das nie erlebt haben? Wenn wir keine persönliche Erfahrung haben mit gesellschaftlicher Veränderung und Erweckung, wenn wir keine persönliche Erfahrung haben, können wir uns auch an nichts erinnern. Und wenn wir uns nicht erinnern können daran, dann ist das Einzige, was wir tun können, wenn ein Gespräch sich zu diesem Thema wendet, unsere Vorstellungsgabe spielen zu lassen. Meine Vorstellungsgabe kann man in Walt Disney so gut sehen, aber es ist sehr begrenzt, unsere Vorstellungskraft. Und oftmals finden wir diesen Terminus in der Schrift in einer negativen Art und Weise. Und in der Schrift wird uns explizit gesagt, dass Imagination nie ausreicht, wenn wir versuchen, die Größe Gottes zu beschreiben oder zu verstehen. Wenn wir versuchen, unsere jungen Leute aufzurichten, dass sie die Gesellschaft verändern können, und wir glauben, dass das nur geschehen kann, wenn sie verstehen, mit wem sie Partner sind, mit dem allmächtigen Gott. Aber wenn sie dies niemals gesehen haben, wenn Gott an einer Skala von 1 zu 10 in Wirklichkeit auf der 15 stehen, was können wir der nächsten Generation weitergeben, wenn wir sagen, er steht nur bei 6,5? Dann wächst die nächste Generation heran und sieht eigentlich einen Gott, der nur so groß ist, wie weit die Menschen sich ihn vorstellen können. Und er ist einfach zu klein für sie. Vor einigen Jahren bin ich zwischen Seattle und den Hebrideninseln hin und her gereist, die an der Nordwestküste von Schottland ist. Und im 18., 19. Jahrhundert gab es da sehr viele Erweckungswellen. Und ich bin da hingegangen, um anderen zu helfen, nicht nur mit den Gläubigen zusammen zu sein, die durch die Erweckung gegangen sind, sondern um mit Videos dort zu wirken und genau mit der gleichen Absicht, wie der Steven Spielberg Juden gefilmt hat und interviewt hat über ihre Erlebnisse. Also bin ich dorthin. Also du möchtest, wenn du kannst, diese Erinnerungen und so weiter filmen. So sind wir immer wieder dorthin, um diese Leute zu interviewen. Wir haben sie zusammengeholt in Kirchen, in privaten Häusern, in irgendwelchen Scheunen. Und dann haben wir ihnen Fragen gestellt, wie das war, als die Kraft Gottes auf sie kam. Und das ist ein Bereich, wo Gott auf Jesajas Anliegen antwortete, dass der Herr die Himmel zerreißen würde und runterkommen würde. Und er begegnete den Leuten damals. Und wir haben mit ihnen geredet und sie waren sehr nett und auf dich ausgerichtet und haben nett geantwortet und haben dir sehr detaillierte Antworten gegeben. Aber da war eine Ausnahme für diese Regel. Und das war, als die Zeit in ihrem Erzählen gab, wo sie beschreiben sollten, wie die Kraft Gottes sich manifestiert hat. Und immer wenn das zu diesem Augenblick kam, haben sie von mir weggeguckt und haben sich einander angeschaut und haben immer angefangen zu weinen. Sie haben von mir weggeschaut, haben sich angeschaut und haben geweint. Als ein Forscher habe ich gemerkt, dass das wie ein Muster ist und ich wurde neugierig. Ich habe mich gefragt, was da los war. Und dann habe ich realisiert, dass das, was hier geschah, sie versuchten mir etwas zu berichten, was total schwierig war zu beschreiben. Wie beschreibst du etwas? Eine total übernatürliche Begegnung. Wo der natürliche und der übernatürliche Raum zusammenkommen. Wie beschreibst du, wenn du kurz davor bist, um 3 Uhr morgens in irgendein Treffen hineinzugehen und plötzlich hörst du ein Singen von Engeln und du kommst an einen bestimmten Ort und du schaust über die Farmhäuser und die Erntefelder und die Leute, die die ganze Nacht hindurch beten und plötzlich siehst du, wie Lichter auf jedem einzelnen dieser Wohnhäuser zu sehen ist und die Geschichten sind unendlich. Wie beschreibst du das? Erweckung ist nicht etwas, was wir intellektuell ergreifen können, sondern es ist etwas, was du fühlst, was du spürst. Denn es geht um eine Gegenwart, nicht um eine Doktrin. Und diese Leute, als sie sich diesen gewaltigen Moment erinnern sollten, beschreiben sollten, haben sich weggedreht von mir, weil ich hatte keine Erinnerung. Ich war ja nicht da, ich war nicht dabei. Und alles, was sie tun konnten, dass sie leise jemanden anschauten, der auch dabei war. Und ich konnte sehen, ihre Augen haben miteinander kommuniziert. Du warst da. Du kannst dich dran erinnern. Und es ist sehr ähnlich, wenn Soldaten aus einem Kampf zurückkommen und sie sitzen bei einem Essen mit Familie und Freunden und sie wollen gerne von ihnen hören, wie es war im Krieg, aber wie können sie das beschreiben? Sie haben eine Erinnerung und all die anderen haben nur eine Vorstellungskraft an dem Tisch. Aber dann kommt einer aus dieser Kampfgruppe, der klopft an die Tür und kommt rein und die beiden schauen sich an und die können austauschen, weil sie Erinnerungen haben. Weil Gottes Gegenwart so viel größer ist, als unser Vorstellungsvermögen erfassen könnte und unsere Vorstellungskraft basiert auf unserer begrenzten Vorstellung, die wir haben. Und unsere Vorstellungskraft hat nicht viel mit Realität zu tun. Wie David geschrieben hat im Psalm 145, seine Größe kann niemand erfassen. Du kannst das nicht in deinem Sinn erfassen, sondern du musst es erleben, du musst eingetaucht werden. Imagination muss auch verbunden sein mit Offenbarung. Und wenn es das nicht ist, ist sie einfach begrenzt und sogar gefährlich. Und wir nehmen die Kraft weg von Erweckung. Und das geschieht heutzutage. Menschen im Dienst reden von Transformation, aber sie vermindern die Erwartung von Menschen. Und sie beschreiben Dinge nach gemäß dessen, was sie erwarten, aber nicht gemäß dessen, was man wirklich erlebt hat in diesen Zeiten der Erweckung. Was wir unbedingt tun müssen in dieser kritischen Stunde, unsere Vorstellungskraft auszutauschen und persönliche Erfahrungen zu machen, dass wir selber Erfahrungen haben, die wir einfach nicht beschreiben können. Jeder einzelne von uns, wir müssen uns selbst entscheiden, dass bevor wir diese Erde verlassen, wir Gott so begegnen werden, wie er ist. Und dass wir Erfahrungen haben werden, damit wir das weitergeben können an andere Nationen. Und im Psalm 145 und in anderen Passagen, dass wir diese Erfahrungen weitergeben können an andere Generationen. Die Welt, in der wir leben, ist ein völliges Chaos voller Wunden. Aber warum ich mich sorge vor allem heutzutage, dass all die Dinge, die in unseren Städten und Gemeinden in Ordnung gebracht werden müssen, wir versuchen, das selber in Ordnung zu bringen. Die Probleme um uns herum heutzutage sind gewaltig komplex, aber wir versuchen sie trotzdem zu lösen. Und in einem großen Maße versagen wir dabei, weil wir nicht die himmlische Fähigkeit ergriffen haben, die man braucht, um eine Gesellschaft zu verändern. Und ich bin hier heute Abend, weil ich von ganzem Herzen glaube, dass Gott diesen Dienst berufen hat, Eglo, ein Agent zu sein, der Gesellschaften verändert. Und ich möchte, dass ihr nicht zufrieden seid mit allem, was unter Gottes Maximum steht. Ich wurde eingeladen, vor ein paar Jahren in einer großen amerikanischen Stadt zu sprechen. Ich wurde hineingeflogen in diese Stadt. Sie wollten mich eigentlich anstellen als einen Ratgeber für ihre Anstrengungen, um eine Stadt zu verwandeln. Und sie hatten all die großen Gemeinden der Stadt an Bord und sie hatten fast 4,5 Millionen Dollar zusammengebracht und sie hatten Massen an Ehrenamtlichen und es war unglaublich. Und ich habe gesagt, kommt, lasst uns nicht reden über Anstellung, ich komme einfach hinein und in die Stadt und ich kriege ein bisschen so, höre, was ihr da machen wollt. Und so kam ich in eine dieser großen Gemeinden und so einen riesen Vorstandsraum mit einem riesen Tisch und viele Pastoren aus dieser Megagemeinden kamen und viele christliche Geschäftsleute. Und sie haben eine 30-minütige PowerPoint-Präsentation für mich vorbereitet an diesem Tag. Und dann haben sie das angeworfen. Und ich muss euch sagen, das war die beeindruckendste PowerPoint-Präsentation, die ich je gesehen hatte. Und sie war sehr, sehr gut. Und am Ende von 30 Minuten haben sie den Projektor abgestellt. Und jeder schaute dann runter zu mir, um zu sagen, bist du da drinnen? Und ich habe gesagt, also gut. Also erstmal muss ich sagen, das war die beste PowerPoint-Präsentation, die ich jemals gesehen habe. Das habt ihr super gemacht. Aber ich möchte jetzt gerne zusammenfassen, was ich in den letzten 30 Minuten gehört habe. Das ist so und so, habe ich das jetzt verstanden. Wir werden, und dann werden wir, und dann werden wir, und danach werden wir. Ich habe jetzt wirklich gut verstanden, was ihr beabsichtigt, in dieser Stadt zu tun. Aber in den letzten 30 Minuten habe ich, glaube ich, überhaupt nichts darüber gehört, über die Absichten Gottes und was Gott denkt, was seine Pläne sind für diese Gemeinde, für diese Gegend. Und dann habe ich gesagt, und ich muss euch noch eine andere Frage stellen. Und ich möchte euch damit nicht auf die Füße treten, indem ich euch diese Frage stelle. Aber gibt es da irgendetwas bei dem, was ihr tun wollt, wofür ihr Gott bräuchtet? Ich habe schon gehört, dass ihr all dieses Geld zusammengebracht habt. Ihr habt all diese Ehrenamtliche und all die Gemeinden sind an Bord. Und für mich klingt das, ihr habt das schon ganz gut in der Hand. Ihr habt euer Budget, ihr habt die Medien, ihr habt die Spezialisten, ihr habt die Hauptgemeinden. Gibt es da noch irgendetwas, wofür ihr Gott bräuchtet? Einer hat mal gesagt, wenn das einzige Werkzeug, was du hast, ist ein Hammer, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und die meisten Koalitionen, die Städte erreichen wollen, fangen ihre Anstrengungen an, indem sie halt Freiwillige bekommen und Spezialisten und Kontakte und Geld und so weiter. Denn das ist so wie John White, der mal gesagt hat, wir können glauben, dass unser unsichtbarer Gott nur dann wirkt, wenn wir im Sichtbaren Dinge zusammenbringen, durch die er dann wirken wird. Wir können glauben, dass unser unsichtbarer Gott wirken wird, wenn wir ein paar sichtbare Dinge zusammenbringen, durch die er dann wirken kann. Nachdem wir all diese Ressourcen angeschaut haben, bestimmen wir, was möglich ist. Mit anderen Worten, unsere Handlungsweisen werden angeschaut und wir bewegen uns nur, wenn das, was wir zur Verfügung haben, ausreicht. Aber dann ist das Wort des Herrn nicht mehr darin. Und Jane erinnert sich sehr gut. Er hat damals Folgendes gesagt. Das ist das Zeitalter der Laodicea. Gott wird eifrig angebetet. Und alles Religiöse wird vor sie gebracht zur Untersuchung. Und anstatt, dass wir erlauben, dass Erfolg hervorsprudelt aus unserer tiefen Abhängigkeit zu Gott, bringen wir unsere Strategien, die wir selber formulieren. Und der Dienst bekommt etwas mechanisch, wird etwas Mechanisches und wird nicht zu einer organischen Frage von Liebe. Und es ist nichts falsch mit Zahlen, wenn sie aus Gottes Plänen und Absichten herauskommen. Ich hatte 1998 eine interessante Erfahrung, als wir das erste Transformationsvideo filmten. Ich war in der Stadt in Cali und ich habe da Fragen gestellt in einer Gemeinde. Und wirklich, wenn du eine Erweckung hast, wo Veränderung bekommt, wird sich ein Wert Gemeinde wachsen. Und da gab es eine Gemeinde, die pro Monat in den letzten 40 Monaten um 1000 Leute gewachsen ist. Also das war wirklich eine große, große Gemeinde. Und sie haben in einem riesigen Lagerhalle sich getroffen. Und zu sehen, wie die Menschen sich abwechselten in den Gottesdiensten, war, als würde man einer Flut und Ebbe zusehen. Und ich dachte, Mann, ich war ein Gringo und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Gottes Wegen und wie er Dinge verändert. Und ich wusste gar nichts. Und ich sagte zu diesem Ältesten, das ist ja gewaltig, wie macht ihr das denn? Und er schaute mich an, völlig blank. Und dann dachte ich, okay, ich werde das die Frage nochmal anders stellen. Und dann habe ich anders gefragt, wie ihr das macht. Und dann habe ich 3, 4, 5 Mal die gleiche Frage gestellt. Und er hat mich überhaupt nicht verstanden. Und dann drehte er sich so ein bisschen um Und dann zeigt er da ganz hinten zu diesem Lagerhalle, und da war ein kleiner Raum. Und dann sagt er, das ist unser Gebetsraum. Wir reden zum Herrn da drin, 7 Tage am Tag, 24 Stunden am Tag. Das machen wir. Und dann habe ich zu diesem Ältesten gesagt, das ist wirklich beeindruckend. Das ist gewaltig. Aber was ich wirklich wissen möchte, wie macht ihr es denn? Wie macht ihr es? Ich habe immer wieder weiter die gleiche Frage gestellt. Und dieser Mann hat bestimmt gedacht, ich bin rücklings in so einen Bananenwagen gefallen. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagt mir doch, was ihr denn für ein Programm habt. Was habt ihr für ein Programm? Und er schaute mich an. Und ich tat ihm wohl wirklich leid. Und er sagte, und ich werde das nie in meinem Leben vergessen, was er sagte, wir haben keine Programme. Und das war schockierend genug. Aber was er dann als anschließend gesagt hat, hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Wir haben keine Programme und wir haben keine Zeit für Programme. Er sagte, du musst verstehen, Gott hat uns aufgesucht. Er brütet über unserer Stadt und es geht kein Tag vorbei, dass nicht jeder von mindestens einem halben Dutzend Menschen angesprochen wird mit der Frage, wie sie in das Reich Gottes hineinkommen können. Wir haben keine Zeit zu planen, wir haben keine Zeit für Programme, weil wir zu viel zu tun haben, um das Netz in das Boot hineinzuholen. Gott wird uns niemals einen Auftrag geben, der ihn aus unserem Leben herausführt. Er wird uns immer eine Vision geben, die unsere Fähigkeiten übersteigt. Immer. Wenn wir uns nicht in den Raum begeben, dass wir ein Wunder brauchen, dann werden wir auch nie eins sehen. Aber es gibt noch ein anderes Problem, was wir heute haben. Zusätzlich zu unserem Mangel an Erfahrung. Wir sagen, wir brauchen die Gegenwart Gottes, um unsere Städte zu verwandeln. Aber viele von uns, ehrlich gesagt, sind viel zu abgelenkt, um ihn einzuladen oder seinen Weg vorzubereiten. Ablenkung ist nicht neu. Jede Generation in der Geschichte der Menschheit hat Ablenkung erlebt, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber was neu ist, ist die Art und Weise, wie die Technologie Ablenkung möglich gemacht hat. Faxe und E-Mails und Smartphones haben unser Recht gestohlen, dass wir nirgendwo mehr sein können. Und wir sind immer in Reichweite von etwas, was unser Denken anfüllt. Ob wir das mögen oder nicht, wir leben in einer Multitasking-Gesellschaft. Während wir fahren, schminken wir uns nicht. Ich, aber ich glaube, manche von euch tun das. Wenn wir Hausarbeiten machen, schauen wir Sport. Wir reden am Telefon, während wir kochen. Während wir rauchen, tanken wir. Nein, natürlich nicht. Aber wir rühmen uns über all diese Dinge, die wir auf einmal tun können, was wir alles zur gleichen Zeit hören und machen können. Aber was wir nicht erkennen, ist, dass wir unsere Fähigkeit verlieren, uns auf Dinge auszurichten. Unsere Gedanken, unser Verständnis auszurichten auf bestimmte Dinge und es wird alles so verschleiert. Gemäß dem Autor Maggie Jackson leben wir auf total unterbrochenen Wegen. Und deshalb werden wir weniger und weniger fähig zu sehen und zu hören und zu verstehen, was relevant und permanent ist. Und so haben wir manchmal auch den Eindruck, dass wir kaum mehr unser Kopf über Wasser halten können. Und dass wir ständig gejagt werden von Informationen. Kürzlich ein Essay hat Alan Lightney geschrieben. Wie er den Tag aufteilt in kleine Einheiten, um effektiv zu sein. Und es gibt so viele Programme, die dir helfen, das zu tun. Aber indem er das tat und seinen Tag in diese kleinen, effizienten Zeiteinheiten aufzuteilen, hat er realisiert, er hat auch seine Fähigkeit zu verloren, zu träumen und zu reflektieren und Fragen zu stellen und zu forschen. Er wurde zu dem, was er benannte als Gefangener der Welt um sich herum. Maggie Jackson warnt, dass wir unsere Kräfte in so vielen Dingen ausbreiten und in so vielen Dingen drin sind, dass wir in ein neues, dunkles Zeitalter hineinkommen. Wenn wir Kontakt verlieren zu Werten, zu Beziehungen, zu all den Dingen, die Ordnung in unser Leben brachten, in Jahren und Zeiten, die uns in dunkle Zeiten hineinbringen. Das habe ich jetzt leider verpasst. Diese Kulturen führen uns dahin, dass wir oberflächlich sind und nicht mehr in die Tiefe hineinkommen. Und wir sind eine abgelenkte Menschen. Und wir sind einen Moment in Gottes Gegenwart. Aber unsere Schmerzen sind so schnell neutralisiert durch die Ablenkung unserer Kulturen. Mein Webbrowser und mein Smartphone kriegt Nachrichten von allen möglichen Quellen. Ich bin ein Forscher, der Leiter von Sentinel, und es sind Wächter. Ein Sentinel muss im Jetzt sein. Aber wenn ich in dem Prozess von all dieser ernsten Forschung ich die Zeit verliere und meinen Austausch mit Gott, was weiß ich dann wirklich noch? Nur eine Sache wirklich. Ich weiß dann, was nicht funktioniert in einer Welt, die abgetrennt ist von Gott. Unsere Liebe ist, wie Hosea sagt, ist wie der morgendliche Tau, der ganz schnell wieder verschwindet. Oder wie mein Freund Eddie Smith es gerne sagt. Jesus ist der einzige Bräutigam, der eine Braut hat, die kaum mit ihm redet. Anstatt Gott zu suchen, während er zu finden ist, opfern wir den Augenblick, damit wir noch mehr Prioritäten haben. E-Mails zu schauen oder Funds, Spenden zusammenzubringen oder dies oder das oder jenes. Unsere Projekte sind so wichtig. Wir können nicht erlauben, dass Dinge, die noch wichtiger sind, da hineinkommen. Und diese kleine, schmale, kleine Stimme Gottes, die man manchmal nur schwer hören, die verschwindet im Hintergrund unseres Lebens. Der Vater liebt uns. Aber er wird nicht lauter schreien als sein Fernseher, der läuft. Oder irgendwie in der Warteschleife hängen, während wir über Handy telefonieren. Und Handys dominieren das Leben der Gesellschaft. Und sie verwandeln uns in oberflächliche Menschen. ein oberflächliches Lebewesen. Und Gott weiß, wenn er an den Rand gedrängt wird, er ist da vorher schon mal durchgegangen. Er hat zu Hosea gesagt, ich bin wie Dreck für das Volk von Juda. Und wir in der westlichen Welt sind so abgelenkt worden. Wir merken nicht mal, dass wir abgelenkt werden. Wir reden über ein entspanntes Leben und ein Freizeitleben, aber unsere Zeitpläne sind so vollgeknallt. Das ist schlimmer als ein vollgehängter Weihnachtsbaum. Egal in was für einer Aktivität sind, unsere Gedanken springen schon zu dem nächsten in unserem Plan. Malcolm, der hat ein paar Bücher geschrieben in den letzten Jahren und er erzählt die Geschichte von zwei Psychologen an einer Uni. Und sie wollen eine Geschichte erzählen, inspiriert durch die Geschichte des guten Samariter. Und der Professor tut sich mit Samaritern zusammen und fragt jeden einzelnen von ihnen, sie sollen eine Unterhaltung vorbereiten über den guten Samariter. Und dann sollen sie in ein anderes Gebäude gehen und ihre Unterhaltung weitergeben. Und jeder dieser Studenten ein Mann, der die Straße runterrennt und hustet und spuckt. Und die Frage war, wer würde anhalten, um ihnen zu helfen? Und diese Seminarstudenten, die ja über den guten Samariter reden sollten, die haben sogar das Opfer noch getreten, weil sie es so eilig hatten. Und der einzige Grund, der wirklich noch galt, ist, dass sie so eilig hatten. Aber wir müssen uns der Ablenkung entziehen, damit wir auf der Straße der Transformation bleiben wollen. Nicht Ablenkung von uns hinwegbringen, sondern wir selber müssen uns von den Ablenkungen hinwegbewegen. Wenn der Herr zu uns redet, müssen wir lernen, dem Moment zuzuhören. Im 5. Kapitel vom Hohelied finden wir heraus, wie es der Sulamiterin, ein Bild für die Gemeinde, wie es ihr ergeht. Und es wird an der Tür geklopft, nachdem sie gebadet war und schon im Bett liegt. Und es ist kein Irrtum, wer da an der Tür steht. Sie weiß, es ist nicht irgendjemand, der was von ihr will, nicht der Nachbar von nebenan. Denn als die Hand ihres Liebhabers die Klinke ergreift, erklärt sie, mein Herz fing an zu schlagen für ihn. Sie weiß, wer da an der Tür ist. Sie will ihn. Aber dennoch, und dennoch, findet sie sich in dieser interessanten inneren Diskussion. Ich habe doch meine Kleider schon abgelegt, soll ich sie wieder anziehen? Ich habe schon meine Füße gewaschen. Soll ich sie wieder anziehen? Ein Verlangen hat eine momentane Kollision mit Verwirrung. Nicht, dass sie verwirrt ist darüber, wer da ist. Keine Verwirrung über die Gefühle über ihn. Sondern sie kommt zu einem Augenblick, wo wir es nicht erwarten. Das ist keine Zeit, um zu leben, sondern um zu schlafen. Das Gespräch geht nicht sehr lange weiter. Die Sehnsucht wirft sie aus dem Bett heraus. Aber wenn sie die Tür dann öffnet, ist er schon wieder weg. Übrigens gibt es einen Unterschied zwischen Gott, der gar nicht da ist, und Gott, der seine Gegenwart wieder weggenommen hat. Also anstatt dass sie an der Tür eine erfüllende sie sättigende Umarmung erlebt, schaut sie in die Leere der Nacht. Der Genuss der Gegenwart bereitet den Weg für den plötzlichen Horror der Abwesenheit. Und da ist eine ganz wichtige Offenbarung drinnen. Nicht Ablehnung führt die Gegenwart Gottes dazu zu gehen, sondern es ist, wenn wir zögern. Eine Ablenkung im Augenblick mit geringeren Dingen. Wenn die Story hier enden würde, wäre es schlimm genug, aber die Tragödie ist noch nicht vorbei. Als die Geliebte in die Stadt hinausgeht, um nach ihrem Geliebten zu schauen, wird sie geschlagen von den Wächtern, die gar nicht erkennen, dass sie zum König gehört, weil sie ihr Augenblick verpasst hat. War seine Gegenwart nicht auf ihr? War sein Duft nicht mehr auf ihr? Seine Gegenwart war nicht mehr auf ihr, war nicht mehr da. Die Gesellschaft respektiert die Gemeinde heutzutage nicht mehr, weil da kein Beweis dafür ist, dass wir die sind, die wir beanspruchen zu sein. Was die Gesellschaft angeht, sind wir einfach nur peinlich. Hilfe. Die Gesellschaft weiß, wer wir sind. Sie spüren, wer wir sind. Wir sind ein ganzer Haufen von geistlichen Unternehmern, die versuchen, ihren eigenen Erfolgsbereich aufzubauen. Wir sagen, wir sind verbunden mit Gott zu diesem machtvollen, übernatürlichen Wesen, dieser Quelle von Weisheit und Kraft, um Probleme zu lösen. Aber wo sind die Zeugnisse dafür? Es mangelt an Zeugnissen heutzutage. Die meisten Gottesdienste, die geben null Zeit mehr für Zeugnisse. Und die Gemeinden, die das tun, wenn wir zur Zeugniszeit kommen, dann hören wir Dinge, die wir getan haben, aber nicht die mächtigen Werke Gottes, die wir ausrufen sollen, wie im Psalm 145. Wir haben keine Erfahrung gehabt mit diesen Dingen und so reden wir in den Zeugnissen über uns selber. Wo sind die mächtigen Werke Gottes, die wir an die nächste Generation weitergeben sollen? Die Werke Gottes, nicht die Werke der Menschen. Auch nicht die gut beabsichtigten Werke der Menschen. Sind ja nicht immer schlecht, aber wo sind die Werke Gottes? Das ist das Einzige, was die Gesellschaft beeindrucken wird. Wenn wir zögern, dann verpassen wir Intimität mit Gott. Und verpassen Intimität mit Gott, dann wären wir irrelevant in der Gesellschaft. In Jesaja 62 sagt Gott seinem Volk: Ihr werdet die genannt werden, nach denen man sucht. Und dieser Name zeigt die Gefühle Gottes. Und zeigt auch, dass die, die Gott ganz nah sind und folgen, total interessant und wertvoll sind. Es war diese spezielle Aura, die den Pharao dazu führte. In Bezug auf Josef können wir jemanden finden wie ihn, in dem der Geist Gottes ist, oder der König Nebukadnezar. Er fand niemanden, der so war wie Daniel. Und er machte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babylons. Und er unterwarf ihm all die weißen Leute. Er war außergewöhnlich. Gottes Wege funktionieren einfach. Ich war vor kurzem gerade mit einem guten Freund zusammen, der gesehen hat, dass Transformation stattfand in Kentucky. Wir werden eine einen Film erst darüber im nächsten Frühjahr drehen. Ist das nicht wunderbar, dass Gott in unserem eigenen Land wirkt? Eine alte Kohlengrube-Gemeinschaft im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert waren da viele, ja, also ganz viele Kohlenbergwerke. Es war gewaltigen Wohlstand in der Gegend, aber als die Gesellschaft, das Unternehmen dort rausging, haben Menschen ihre Arbeit vergangen. Und diese Stadt Lynch, Kentucky, ist in sich selber kollabiert und wurde zu einem ganz schlimmen Ort. Und wenn ihr dort war in den letzten Jahren, habt ihr gesehen, diese verrosteten Riesenteile, die Gebäude, die früher gehörten zu dieser sich expandierenden Kohlenindustrie. Aber dann konnte man sehen, Leute, Drogen und, und. Aber dann mit meinem Freund zusammen, Gott hat ihn dort hingesandt und sie fragten ihn, warum bist du hier? Er hat gesagt, Gott hat mich hierher gesandt. Und dann haben sie gesagt, naja, viel Glück und stell sicher, dass wenn du dann der Letzte bist, der diesen Ort verlässt, dass du das Licht ausmachst. Und er und sein Freund, sie saßen in einem kleinen Haus dort, öffneten die Bibel, nahmen einen großen weißen Zettel, leeren weißen Zettel und sagten, Gott, wir wissen nicht, was deine Ziele sind, deine Absichten für diese Gemeinde hier, aber könntest du sie bitte aufschreiben und was immer du sagst, von uns willst, unsere Antwort ist ja. Und ich habe keine Zeit, euch heute Abend zu sagen, was dort in dieser Stadt geschehen ist in den letzten 8-9 Jahren. Ist eine der gewaltigsten Geschichten, die ihr jemals hören könnt. Ganz ungewöhnlich. So wie Gott das macht. Die Art von Geschichten, wenn ihr sie hört, ihr vergesst sie nicht wieder. So gewaltig. So eine gewaltige Verwandlung hier in dieser Stadt und Gegend, dass mein Freund nach Washington D.C. eingeladen wurde, um dort vor dem Kongress ein Zeugnis zu geben. Und sie haben alles angehört und sie haben Millionen nach Appalachia hineingegeben seit den 1940, um Probleme zu lösen. Aber es gelang ihnen nicht und sie waren so erstaunt über das, was er ihnen berichtete. Und nachdem die offiziellen Leute gehört haben über die Veränderungen in dieser Stadt, haben sie ihn gefragt, wie können wir dir helfen? Ist das nicht die Hybris, die wir heutzutage in Washington D.C. finden? Und so freundlich wie er konnte, hat mein Freund sie informiert, dass er nicht gekommen ist nach Washington, um finanzielle Unterstützung zu suchen, sondern er hat gesagt, das, was die Regierung jahrelang dort probiert hat, hat einfach nur dazu geführt, dass es ihnen noch schlechter ging. Aber die gewaltige Veränderung von Lynch war eine totale Konsequenz davon, dass die Gemeinde sich verwandelt hat, weil Gott sie berührt hatte. Und das fing an, als 220 Leute sich zusammengetan haben in einem Ort, der Cumberland heißt. Und mein Freund Lonnie sagte zu ihnen, sie fragen, wie sollen wir beten? Wir müssen vor Gott Buße tun. Dass wir gesagt haben, wir sind abhängig von dieser Kohlenfirma und dass wir uns vom Staat abhängig gemacht haben, anstatt von Gott. Und an diesem Nachmittag haben sie vor Gott geweint und gerungen, dass sie sich von falschen Leuten abhängig gemacht haben und nicht länger von ihm. Und da hat mein Freund sich umgedreht zu den Kongressleuten und hat sie gefragt, wie können wir euch denn helfen? Ihr werdet gerufen und gesucht werden. Und ich weiß eine andere Gegend in Colorado, wo der Bürgermeister sich gegen die Gemeinde gestellt hatte. Und eine Frau, die dort die Abtreibungsrechte vorangebracht hat, hasste die Gemeinden. Und sie wollte sich in allem gegen die Gemeinde stellen Und sie verletzte die Gemeinden und sie kamen zusammen, die Gemeinden, und haben sich überlegt, wie sie darauf reagieren sollten. Und der Herr gab ihnen Weisheit und sagte, antworte nicht im gleichen Geist, sondern geht ihr hin und dient. Also sind sie hin zu diesem City Council und zu dem Bürgermeister und er hat gesagt, wisst ihr, wir haben verstanden, ihr denkt, wir sind eure Feinde, auch wenn wir das nicht sind. Ihr habt Ausschau nach dem, dass der Gemeinde gut geht und genauso wollen wir das tun. Wir wollen das tun, so gut wie wir das können, ohne das Herz von unserem himmlischen Vater ihm auf die Füße zu treten, weil wir Dinge tun, die dagegen stehen. Und wir haben gesagt, gebt uns doch einfach drei Probleme, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst und ihr habt einfach keinen Ausweg mehr. Können wir dafür beten? Können wir diese Dinge vor Gott bringen? Und so hat sie ihm drei Dinge gegeben, um darüber zu beten. Und in dieser Woche haben sie gebetet. Das Volk Gottes hat gebetet. Und eine Woche später haben sie einen Anruf gekriegt vom Bürgermeister. Ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass all die Dinge, über die wir geredet haben, wir haben in all den Bereichen einen Durchbruch gehabt. Und der Ton war total verändert. Und sie sagte, würde es euch was ausmachen, wenn ich euch eine weitere Liste gebe zum Beten? Das war ein total starker Feind gegen die Gemeinde. Und jetzt haben sie das Volk Gottes angesprochen. Könnt ihr uns helfen? Und man wird euch rufen und man wird euch suchen. Wann ist die Versammlung vorbei? Schon vor einer Stunde. Aha. Okay, zwei schnelle Geschichten und dann werde ich mich setzen. In Uganda, da haben wir viel gefilmt in Norduganda. Wir haben dort zwei Filme gemacht. In der Zeit, wo eine Armee dort die Infrastruktur des Landes zerstört hat und es waren ganz schlimme Sachen, die dort geschehen sind. Und die Gläubigen im südlichen Teil Ugandas wussten davon und fühlten sich schlecht darüber, aber ihre Haltung war so ein bisschen gespalten. Sie haben gedacht, ihr Leute vom Nord, was? Ihr habt uns in früheren Jahren im Süden verfolgt und jetzt bekommt ihr im Norden ein bisschen Geschmack einer eurer eigenen Medizin. So war ungefähr ihre Haltung und sie haben gar nicht gebetet für das ganze Leid im Norden. Aber der Herr hat viele von ihnen überführt und hat gesagt, oh, wir müssen wirklich dahin in den Norden und beten und fasten und den Herrn bitten, uns zu zeigen, was wir tun sollen. Aber das war sehr ernsthaft und wenn man da hineingeht in diese andere Stadt über den Nil, das war ein sehr gefährliches Gebiet. Und diese Pastoren und Gläubigen, viele von ihnen, als sie sich entschieden haben, sie würden in den Norden gehen, dachten sie, das ist der letzte Dienstreise, die sie jemals machen würden. Und ich habe sie interviewt. Die verheiratet waren, haben beschrieben, wie sie sich verabschiedet haben von ihren Familien, als sie ins Auto stiegen, um in den Norden zu fahren. Und ein Mann sagt, ich habe alles weggegeben, was ich besessen habe, weil ich glaube, ich würde das nicht mehr brauchen. Und dann sind wir in den Norden und haben den Herrn angebetet und sind dann zu diesem Übergang und gefahren. Und dann sind sie dort hinein, in das größte Stadion, in Nakulu hinein. Und dann fingen sie an zu predigen und Dinge auszurufen und haben gefragt, wer geht zuerst. Denn sie haben geglaubt, dass der erste ihrer Gruppe zu einem Märtyrer würde. weil da so viele Snipers waren. Aber etwas sehr Erstaunliches geschah. Nicht nur, dass das Stadion sich völlig füllte mit Leuten und die Leute hörten völlig aufmerksam zu, wie diese Gläubigen über die geistlichen Wurzeln dieses Konflikts redeten, und dies war die Folge von Ehebruch, dann kam Überführung auf die Leute und sie fingen an, Amulette und alles Mögliche aus ihrer Kleidung herauszuholen, und es war total mächtig, was da passiert ist, total gewaltig. Und niemand wurde getötet an diesem Tag, niemand starb, aber eine Menge Leute wurden errettet, tausende von Menschen wurden errettet. Und da waren Leute in diesem Stadion, die zuhörten. Aber sie waren Spione für das, für die Regierung von Uganda. Der Präsident war da und seine Hauptleute, und das nannte sich Operation Eiserne Faust. Als sie zurückkamen, über die kühnen Männer und Frauen Gottes berichteten, die die Gebetszeit im Stadion leiteten, sagte er, bringt sie her, ich möchte mit ihnen reden. Und sie kamen halt wurden hineingebracht in das Militärgebiet und standen dann vor dem Präsidenten der Nation. Und dann haben sie gesagt, was habt ihr den Leuten gesagt? Und sie haben das erklärt. Das ist ein Krieg, den ihr nicht gewinnen könnt mit konventionellen Waffen. Denn sie hatten versucht, diese Rebellen auszulöschen, auch mit Luftwaffen und allen möglichen Dingen. Jedes Mal, wenn sie den Feind treffen wollten, haben sie ihn einfach verpasst. Denn diese dämonischen Mächte, sie sprachen auf eine dämonische Art und Weise zu ihnen. Die Regierung würde kommen und packt die Sachen zusammen und geht. Jahrelang ging das so und dann haben sie gesagt, das ist ein geistlicher Konflikt und ihr müsst anders kämpfen. Und er hat gesagt, ich möchte mit ein paar Leuten hineinkommen. Und er kam, brachte seine ganzen Generäle herein. Und ich habe den Verteidigungsminister interviewt an dem Tag und andere Generäle. Ein paar Jahre ist schon her und ich habe sie gefragt, was sie gedacht haben über dieses Treffen an dem Tag. Und dann haben sie gesagt, wir haben noch nie jemals vorher jemanden so reden hören. Und der Präsident sagte dann am Ende zu den Christen, okay, was soll ich tun? Sind wir vorbereitet als Männer und Frauen Gottes, wenn unsere Bürgermeister oder unsere Leiter unserer Regierung kommen würden wegen irgendwelchen Problemen und uns fragen, was soll ich machen? Haben wir eine ganz intensive Beziehung zum Allerhöchsten Gottes, dass wir dann antworten können mit Weisheit und mit dem Elan von Josef oder David oder Esthers, wären wir dann bereit in diesem Augenblick. Und wenn diese Gläubigen vom Präsident gefragt wurden, bin ich so stolz auf sie, was sie antworteten. Sie sagten, wir wissen nicht. Aber wir werden gehen und den Herrn fragen. Und so offen sind wir, so beeindruckt von bestimmten Situationen und dass wir Aufmerksamkeit bekommen und dann reden wir einfach los, aber das wird niemandem helfen. Wir haben auch keine Ahnung, wie man aus diesen Problemen herauskommt, genauso wenig wie unsere politischen Leiter, aber Gott weiß es. Und morgen Abend werde ich euch noch weitere Geschichten erzählen. Also er sagte dann, ja, ihr kommt bitte so schnell wie möglich zu mir. Also sie sind losgegangen, haben gebetet, haben gefastet vor Gott. Und 8 Tage später rief das Präsidentenbüro noch einmal an und fragte, was hat Gott gesagt? Wir glauben, dass wir 15 hohe Orte zerstören müssen. Hohe Plätze niederreißen müssen, weil da Altäre sind und der Feind dort Macht bekommt. Und dann haben sie gesagt, okay, braucht ihr irgendetwas? Ja, es ist schwierig, an manchen von diesen Orten zu geben. Und so können wir ein paar Hubschrauber gebrauchen. Und dann hat er gesagt, okay, ihr habt die Helikopter, die Hubschrauber. Und ich sende euch Soldaten, die euch begleiten zu diesen Schreinen. Und manche von diesen modernen Gebetskämpfern, und wir reden heutzutage über Gebetskampf, aber wenn es wirklich zu dem wirklichen Kampf kommt, wissen viele nicht, was man tut. Manche von den Plätzen waren so gefährlich, dass die Soldaten dort gar nicht hin wollten. Und ihnen fielen fast die Augen aus, als diese mutigen Christen weitergingen. Und einer von denen jedes Lebewesen, was in die Nähe von diesem Wasser kam, starb. Und in dem Film seht ihr, wie diese Gläubigen die Soldaten nahmen und in eben diesem Wasser, was vorher niemand berühren konnte, taufte. Und von diesem Tag an gab es eine ganze Kettenreaktion von gewaltigen Umständen, die ich euch heute Abend gar nicht alles erzählen kann, wo Gott die Kontrolle übernahm über die Situation. Und ihr werdet genannt werden, diejenigen, die man aufsucht. Vor ein paar Jahren flog ich aus Rio de Janeiro nach São Paulo und ich hatte den ganzen Tag gefilmt in den Hügeln über Rio. Und das ist eine andere Geschichte, auch eine tolle Iglo-Geschichte. Vielleicht erzähle ich es morgen Abend. Und ich war wirklich müde und alles, was ich tun wollte, ins Hotel gehen, eine warme Dusche und ins Bett. Aber wir wollten nach São Paulo, um dort eine Geschichte über eine Erweckung zu schreiben, die unter einer Polizeikraft, 130.000 Polizisten in São Paulo. Und dann gab es eine Erweckung in 13 schlimmsten Bereichen der Stadt. Also wir hatten davon gehört und wir wollten das filmen. Wir sind am Flughafen abgeholt worden von so einem Polizeikapitän und sind in das Herz der Stadt hineingefahren worden. Und der Typ sagte dann zu uns, ich hoffe, es macht dir nichts, wir bringen dich nicht ins Hotel. Aber mein Herz ist gesunken und ich wollte wirklich ins Hotel. Aber er hat gesagt, aber der Commander, der Leiter von allen, der ganzen Polizei ist, von der Antiterror-Truppe und Antiterror-Pferdetruppe und, der Leiter, er möchte dich treffen und dir sagen, was Gott in der Stadt getan hat in den letzten 30 Jahren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde ein bisschen Energie noch finden. Und dann sind wir da hinein, in den vierten Stock dieses Gebäudes. Und da ist er mit seinen ganzen hohen Tieren gekommen. Und dann haben sie die nächsten 3 Stunden lang geredet mit Laserpointers und allem Möglichen, mit Fotos und Filmclips und so weiter, was geschehen war in 13 dieser absolut schlimmen, in schlimmen Zuständen sich befindenden Gebieten. Jedenfalls am Ende, dieser Mann, der kein Gläubiger war, kommt zu mir rüber und gibt mir eine dicke Umarmung. Die Tränen laufen seine Wangen runter. Und er sagt, und jetzt nimm diese Geschichte und nimm sie in die Welt hinein und erzähle, was Gott in unserer Stadt getan hat. Und es war kein Gläubiger. Und ihr werdet genannt werden als die, nach denen man sucht. Wir müssen eine Generation aufrichten, die nicht nur göttliche Werte hat, sondern die weiß, was es bedeutet, ein Veränderer der Gesellschaft zu sein. Morgen Abend reden wir da weiter rüber. Und dort werden wir reden über Gebete, die verändern. Gott segne euch. Lass uns aufstehen. Was für ein Wort. Ja, sagt es ihm, zeigt es ihm. Ihr werdet genannt werden, die, nach denen man sucht, die man aufsucht. Es geht um seine Gegenwart. Klaus, hast du ein Lied für uns? Preise den Herrn, meine Seele.